In Großbritannien geht das alles noch mal sehr viel schneller. Weil anders als in Deutschland gibt es hier kein richtiges Verfassungsgericht, weil es eben gar keine Verfassung gibt. Es gibt schon eine Verfassung, die beruht auf den Konventionen und den Traditionen und den ungeschriebenen Regeln, an die man sich hält. Aber wenn jemand die brechen will, ist es extrem einfach hier.
Also wir haben schon verbockt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt deswegen aufhören müssten, also dass deswegen die Welt untergeht. Das ist auch absolut falsch. Also es bringt immer noch was, sogar sehr viel, jetzt Klimaschutz zu betreiben und noch weitere Kipppunkte zu verhindern.
Ich glaube, die Erkenntnis, dass Zivilgesellschaft über sich hinaus wächst und ein wahnsinnig wichtiger Partner ist, die haben wir wahrscheinlich in Syrien gewonnen, die haben wir ganz sicherlich in der Ukraine gewonnen. Und jetzt im Sudan sehen wir es, glaube ich, in einem Maße, wie man es bisher noch nicht gesehen hat.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Heute geht es um das Heft von November. Mein Name ist Karin Gothe und ich begrüße hier ganz herzlich zwei Mitglieder der Blätterredaktion, nämlich Tessa Penzel und Albrecht von Lucke. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Karin, hallo Tessa.
Ja, ihr werdet ja gleich erzählen, welche Artikel im neuen Heft ihr besonders interessant findet oder welche ihr empfehlen wollt. Aber vorher sage ich nochmal, was euch gleich hier erwartet. Nämlich wie immer drei Interviews mit drei AutorInnen aus dem neuen Heft. Diesmal sind es Annette Dittert aus London. Sie spricht mit mir darüber, wie stark die US-amerikanische MAGA-Bewegung inzwischen die Politik in Großbritannien beeinflusst und Parteien im rechten und rechtsextremen Spektrum erstarken lässt und letztlich nicht nur das britische Parteiensystem durcheinander wirbelt, sondern auch die traditionelle Demokratie bedroht. Dann kommt der Wissenschaftsjournalist Benjamin von Brackel hier in die Redaktion. Mit ihm spreche ich über den Klimawandel und das Prinzip der Kipppunkte, die ja die negativen Auswirkungen noch beschleunigen, aber andererseits genauso gut zum Gegensteuern sich eignen, also für positive Veränderungen genutzt werden können. Und nicht zuletzt spreche ich mit der Journalistin Andrea Böhm über den Sudan, Schauplatz des größten Krieges unserer Zeit, der aber kaum Aufmerksamkeit erhält. Wir sprechen darüber, wie der Konflikt auch durch Einmischung von außen immer weiter geschürt wird, aber auch über Hoffnungsvolles, wie die sudanesische Zivilgesellschaft, die für ihr Engagement den alternativen Nobelpreis erhalten wird. Weil wir hier im Podcast immer nur über drei Artikel intensiver sprechen können, aber das Blätterheft natürlich wieder mal sehr voll ist mit interessanten Themen. Ja, darum gibt es jetzt erstmal die persönlichen Leseempfehlungen von Tessa und Albrecht.
Ich möchte den Text von Sonja Peter-Randall aus dem aktuellen Heft empfehlen. Der heißt »Mit KI gegen Femizide«. Und da stellt sie die Frage, wie kann Technologie, wie können KI-gestützte Technologien dabei helfen, Gewalt gegen Frauen besser zu erkennen und vielleicht sogar einzudämmen. Und sie blickt dafür nach Spanien, was als Vorbild generell im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen gilt und vor allem auch als Vorreiternation für den Einsatz neuer Technologien bei der Eindämmung geschlechtsspezifischer Gewalt. Also da geht es dann vor allem um so Prognosesysteme und KI-gestützte Risikobewertungen, die die Polizei nutzen, um besser einschätzen zu können, droht hier ein Femizid? Wie hoch ist das Risiko für die Frau, Opfer von Gewalt zu werden? Und das klingt ja erstmal alles ganz gut, aber Sonja Peter-Randall macht auch klar, dass es da Fallstricke gibt und dass vor allem, wenn man das für den deutschen Kontext durchdenkt, dass es dann doch nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und sie weckt die Vor- und Nachteile gegeneinander ab und kommt zu dem Schluss, dass natürlich die Technologie allein es nicht lösen wird, sondern dass es nur ein kleiner Baustein in einer größeren Strategie sein kann und dass man diese ganzen technologiegestützten Prozesse auch immer gut begleiten muss mit wissenschaftlich fundierten Experteneinschätzungen und so weiter. Das ist meine Leseempfehlung, ein sehr informativer Text. Genau.
Danke, Tessa.
Ja, ich bin wieder mal an dem fatalen Punkt, wo ich mich überhaupt nicht entscheiden kann. Also der schöne Begriff des Must-Read lässt mich nur zu der Aussage veranlasst sein, alles lesen. Die Blätter sind diesmal wieder so sensationell und so erlaube ich mir aber dann doch zwei zumindest herausstellen zu dürfen, denn es ist ein großes Heft der Zerstörung, man wird das so nennen müssen. Ein großes Heft, das sich mit den Tragiken dieser Zeit über alle Grenzen hinweg beschäftigt und die zwei Aufmacher, die zwei großen Texte sind es, die vielleicht besonders den Bogen spannen, Sehnsucht nach Zerstörung, Die Anziehungskraft des demokratischen Faschismus, das ist der Aufmacher von Caroline Amlinger und Oliver Nacht, war ein großes Stück, das zeigt, wie im Westen wir Gefahr laufen, die großen demokratischen Errungenschaften in der Ägide von Trump, aber auch von Farage, der wiederkommt, wir werden es gleich von Annette Dittert hören, und von anderen Faschisten, dass wir Gefahr laufen, hier der Zerstörung im Westen teilhaftig zu werden. Und das Verrückte ist, das Gleiche und parallel und eigentlich heute mit dem Tage, der wir kurze Tage vor dem Treffen von Trump und Putin in Budapest sind, will es der Zufall, dass wir einen genauso großen Zerstörungstext aus der östlichen Richtung haben, nämlich wie Russland Geschichte benutzt, um den Krieg zu führen, Nostalgie als Waffe. Und das zeigt in dramatischer Weise, zwei Potentaten spielen zusammen im Westen wie im Osten und nehmen ja gewissermaßen die universalistische Weltordnung gemeinsam in die Zange. Und wir Europäer, die wir noch daran festhalten, mit Ausnahme von Orban und anderen, wir drohen gewissermaßen in dem Mahlstrom der großen Zerstörung unterzugehen. Das ist das große Phänomen dieses Heftes und leider kein nur optimistisches Heft, aber umso schöner, dass du mit Benjamin von Bragg gleich jemanden hast, der positive Kipppunkte aufzeigt.
Es geht auch um die sudanesische Zivilgesellschaft.
Ja. Immer gut, dass wir auch positives Heft haben, aber es ist auch zum Teil ziemlich duster.
Hast du recht. Ich darf auch noch einen Lesetipp abgeben. Ich fand diesen Artikel von Gerd Wiegel total interessant, der die Gewerkschaften heraushebt als Potenzial, um auch die Ausbreitung der Rechtspopulisten zu verhindern. Weil da schauen wir irgendwie zu selten hin, habe ich das Gefühl, dass die AfD ja inzwischen auch in der Arbeiterschaft wahnsinnig sich ausgebreitet hat. Also eigentlich eine Klientel, die klassische SPD oder Linke wählen würden, die aber sich abgehängt fühlen, die Angst davor haben, ihren Job und ihren Lebensstandard zu verlieren und damit von der AfD gekapert werden. Weil die AfD schafft das dann eben aus dem Gegensatz Arm und Reich, eben so einen Gegensatz zwischen die und wir zu machen. Und Gewerkschaften, die könnten da eigentlich ansetzen, sagt Gerd Wiegel. Sie sollten also ihre demokratische Funktion in den Betrieb, die Mitbestimmung, die Vertretung einfach stärker machen, um lebenspraktisch dem Rechtspopulismus und dem Gegeneinander von verschiedenen Gruppen etwas entgegenzusetzen. Und es hat mich irgendwie erinnert an diese Kampagne, die es mal gab, mach meinen Kumpel nicht an. Und ich dachte, das ist eigentlich eine Stärke, an die man vielleicht anknüpfen kann. Genau. Also das wäre mein Tipp. Aber jetzt gibt es noch mehr Tipps, glaube ich, oder?
Tipps gibt es vor allem dergestalt, dass wir euch einladen. Ihr habt ja gehört, was alles in diesem Heft ist. Und wir machen in diesem Heft den Aufschlag zu unserer großen Weihnachtskampagne. Das ist die große Empfehlung. Schlag zu, ladet ein, wen ihr könnt, die ihr alle natürlich schon die Blätter lest. Aber wer es noch nicht tut und noch nicht Abonnent ist, der hat vielleicht gemerkt, dass noch viel mehr drin ist als das, was wir vorstellen konnten. Jetzt Print-Abo, unbegrenzter Online-Zugang und das USB-Archiv zu einem sensationellen Weihnachtspreis. Lest es selber, bestellt es selber für euch oder verschenkt es. Ein besseres Weihnachtsgeschenk kann es nicht geben.
Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Dass wir jetzt schon an Weihnachten denken müssen wieder.
Ja, wir sind schnell und wir sehen ja auch, man muss vorausschauend sein in diesen Zeiten.
Genau, also lest es online, abonniert es. Und jetzt kommen wir zu den Interviews und nach den Interviews sprechen wir uns wieder. Der Trumpismus, also der autoritäre Umbau der USA, wirft Schatten in die ganze Welt und bedroht selbst alte, etablierte Demokratien wie Großbritannien. Wie sehr die MAGA-Bewegung schon heute die britische Politik beeinflusst. Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin und ARD-Korrespondentin Annette Dittert in London. Hallo Annette.
Hallo nach Berlin.
Ja, für die Rechtspopulisten in Großbritannien lohnt es sich offenbar sehr, die amerikanischen Vorbilder nachzuahmen. Mit dem Slogan Make Britain Great Again erleben die britischen Rechtspopulisten von Nigel Farage gerade einen erstaunlichen Höhenflug in den Umfragen. Wie sehr ist für diesen Höhenflug tatsächlich auch die amerikanische MAGA-Bewegung mitverantwortlich?
Also die sind jedenfalls sehr daran interessiert, in Großbritannien diesen Regime-Change, den sie eigentlich überall in Europa wollen, den auch hier zu etablieren. Und Großbritannien ist in gewisser Weise sozusagen der erste Stop, die erste Station bei diesem Projekt, was auch damit zu tun hat, dass einfach die Sprache dieselbe ist und man natürlich dadurch die Leute viel direkter erreichen kann. Auch ein Elon Musk kann eben auf einer Rallye eines Rechtsextremen hier auftauchen und dort auf Englisch direkt zu den Menschen sprechen. Das ist dann schon ein anderer Einfluss, den man hat, als wenn er das mit Alice Weidel tut. Das soll aber nicht verharmlosen, wie stark die das auch in anderen europäischen Ländern tun. Nur ich glaube, hier sind sie schon ein Schrittchen weiter, weil sie jetzt wirklich angefangen haben, auf mehreren Kanälen Reform, also den britischen Rechtspopulisten, das zu geben, was denen bis jetzt immer gefehlt hat, nämlich das intellektuelle und das finanzielle sozusagen Fundament. Und das kommt jetzt. Und ich habe bis jetzt immer gesagt, die AfD ist sehr viel gefährlicher, weil besser organisiert als die britischen Rechtspopulisten. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen, nach dem, was sich hier in den letzten Monaten entwickelt hat.
Du hast jetzt gerade gesagt, finanzieller und intellektueller Einfluss. Wie sehr ist Nigel Farage mit seiner Reformpartei denn das Produkt dieses Einflusses? Also es ist ja bekannt, dass Nigel Farage ein großer Trump-Unterstützer ist und auch schon oft in den USA war.
Ja, da sind ja viele verschiedene Figuren unterwegs und eine der zentralen Figuren, nämlich J.D. Vance, der war im Sommer hier in den Cotswolds in Oxfordshire und der war hier nicht zu Besuch auf Urlaub, sondern hat sich hier auch ganz gezielt und direkt mit den führenden Rechtspopulisten und auch zum Teil Rechtsextremen getroffen. Farage natürlich sowieso, aber auch den Rechtsaußenfiguren der Tory-Partei, der alten konservativen Partei, die ja im Grunde dabei ist zu implodieren. Und der hat auch einen Mann getroffen, der sich jetzt allmählich so zu dem Ziehvater oder dem intellektuellen Vorreiter von Reform, also der Partei von Nigel Farage, entwickelt, nämlich James Orr. Der ist eigentlich ein Professor in Cambridge, also der gibt dem Ganzen sozusagen diesen oldschool-konservativen Touch, ist aber, wenn man seine Interviews liest, alles andere als ein klassischer Konservativer, sondern eben ein Mann, der Asylbewerber und Migranten als Invasoren bezeichnet, der sich ganz klar islamfeindlich äußert, immer wieder auf NetCon-Konferenzen und der jetzt auch interessanterweise Reform, das ist heute, steht heute hier in den Zeitungen, beigetreten ist. Und der für Farage vor allem versuchen wird, neues Personal zu rekrutieren, weil das größte Problem, was Farage immer hatte, war, dass sie keine Leute hatten, um überhaupt bei den Wahlen anzutreten. Das waren halt oft, wie dann die Tories immer gesagt haben, nur irgendwelche Fruitcakes, also so ein paar irre, schlecht ausgebildete Figuren, die oft auch sich sofort im politischen Alltag dann entweder als korrupt gezeigt haben oder völlig unprofessionell waren. Das soll der jetzt ändern und dafür hat er auch einen Think Tank gegründet, dieser James Orr Center for Better Britain.
Ist das so eine Art Masterplan? Also ist das quasi so ähnlich wie das Project 2025 in den USA?
Genau, also im Grunde kann man sagen, da entwickelt sich jetzt genau dasselbe. Dieses Center for Better Britain, das ist ein Think Tank, der will 25 Millionen jetzt zusammenkriegen von Spendern in den nächsten 1-2 Jahren. Davon entscheidende Gelder, über 8-9 Millionen auch aus den USA, möglicherweise mehr. Das weiß man aus einem Papier, das der Sunday Times zugespielt wurde, wo auch eben ganz ähnlich wie beim Project 2025 sehr detailliert auch schon aufgelistet wurde, wie man dann demnächst vorgeht. Also das ist schon, wenn man sich das anguckt, erinnert das doch sehr stark daran. Und man muss davon ausgehen, dass Farage jetzt mit dieser Unterstützung aus den USA, und das ist nicht der einzige James Orr und dieser Think Tank, aber dass mit diesen verschiedenen transatlantischen Kanälen, die es dann noch nebendran gibt, muss man davon ausgehen, dass der wirklich jetzt eine ernstzunehmende Partei da aufbauen kann in den nächsten Jahren.
Du hast vorhin den rechtsextremen Tommy Robinson erwähnt. Der hat kürzlich zu einer Demo aufgerufen, wo dann auch Elon Musk sich zugeschaltet hatte und ganz offen zum Sturz der Regierung Keir Starmer aufrief. Also geht der Einfluss der Rechtspopulisten aus den USA weit über eine Partei hinaus.
Das ist sozusagen der Strang, der noch rechts von Farage ist. Also Tommy Robinson ist so die Führungsfigur der britischen Rechtsextremen, mehrfach verurteilter Straftäter, ist auch gerade jetzt wieder vor Gericht. Und das ist ein Mann, der ist wirklich ganz, ganz weit am rechten Rand, ganz rechts außen. Und deshalb hat Farage sich von dem immer ganz bewusst ferngehalten. Also der hat immer gesagt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, weil dann geht mir die potenzielle Wählerschicht in der Mitte verloren, die er ja auch haben will. Also die von den Tories enttäuschten rechten Konservativen. Denn die würden jemanden wie Tommy Robinson, das ist ja sein Künstlername, eigentlich heißt er Stephen Yaxley Johnson, nicht mit der Zange anfassen. Und das ist sehr geschickt von Farage, weil er natürlich bei dieser großen Demonstration, wo eben sehr viele Rechtsextreme, nicht nur, aber auch sehr viele vom ganz rechten Rand mitmarschiert sind, die wählen natürlich alle Reform. Aber Farage hält sich da eben bewusst raus, weil er weiß, sonst verliert er die anderen. Und das ist eben die Gruppierung, die da aufgetaucht sind bei dieser Demonstration. Das ist der Strang, den Elon Musk massiv unterstützt. Da geht es wirklich um weißen Ethnonationalismus. Da sind Kreuzritter aufgetaucht, Verkleidete mit Kreuzen, die eben Charlie Kirk Fotos trugen. Also da kommt dieser ganze US-amerikanische rechte christliche Nationalismus, der eben immer auch so eine weiße rassistische Färbung hat, der kommt da plötzlich rein. Das ist etwas, was es hier vorher noch nie gegeben hat. Also ich habe sowas hier noch nie erlebt vorher, weil die Briten eigentlich traditionell ja so religiös oder sehr lauwarm religiös sind. Und das ist wirklich so ein evangelikaler neuer Strang, der ganz klar aus den USA herkommt. Again, also wieder, weil eben die Sprache auch dieselbe ist, kann sich das hier noch schneller verbreiten.
Du kennst Großbritannien ja nun wirklich sehr gut, bist schon lange da. Kann man sagen, dass die britische Gesellschaft nach rechts rückt insgesamt oder sieht das nur so aus, weil die Maga-Bewegung da jetzt verschiedene Parteien und Bewegungen pusht? Also neben Nigel Farage mit seiner Reformpartei, die ja nun wirklich sehr erfolgreich ist, gibt es ja auch noch so eine kleinere Partei, die von Elon Musk unterstützt wird. Mhm. Und nicht zuletzt sind ja auch die Tories ganz stark nach rechts gerückt.
Also es hat ja immer in Großbritannien rassistische Parteien und Rassismus gegeben. Das muss man auch immer dazu sagen, weil das vielen Deutschen, die immer so das Bild haben, ne, die pragmatischen, rationalen Briten auch ganz ja überraschend jetzt kam, als sie diese Bilder der Demo gesehen haben. Aber ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft unbedingt stärker nach rechts gerückt ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die Mitteparteien alle weiter nach rechts gerückt sind. Und insofern kann man schon sagen, dass die politische Landschaft sich nach rechts verschoben hat. Ich fange mal an mit den Tories, also der konservativen Partei, die einstmals die mächtigste konservative Partei Europas über Jahrzehnte war und hier eigentlich über Jahrzehnte die Geschicke des Landes gelenkt hat, die sind letztlich am Brexit implodiert. Also die haben einfach diese Enttäuschung auch des Landes darüber, wie schlecht das gemanagt wurde von Boris Johnson, nicht wirklich überlebt. Und mittlerweile ist es so, dass sie sich halt immer stärker nach rechts orientieren und kaum mehr unterscheidbar sind von Farage.
Also in den Umfragen liegen die Tories ja sogar weit hinter Farage.
Ja, ja.
Die einst mächtige Partei von Maggie Thatcher.
Ja, also die sind im Grunde komplett implodiert. Wenn du dir die Umfragen im Moment anguckst, dann sind die am dritter, manchmal an vierter Stelle. Also es ist schon wirklich eine Sensation, wie schlecht diese Strategie, sich letztlich den Rechtspopulisten anzudienen oder die Narrative nachzuerzählen, dass es eben überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, es gibt ja 100 Beispiele dafür. Deswegen hoffe ich immer, dass die CDU in Deutschland da das auch richtig versteht, was das für sie bedeuten wird. Denn natürlich wollen Rechtspopulisten die traditionell konservativen Parteien zerstören. Und hier ist ihnen das eben gelungen. Die Tories sind eigentlich kein bedeutender Faktor mehr. Die werden auch, und so sieht es im Moment sehr danach aus, bei den nächsten Wahlen möglicherweise einen Pakt mit den Rechtspopulisten eingehen. Und auf dem letzten Parteitag hat man auch gesehen, dass die von den auch zum Teil wirklich rassistischen Äußerungen der Rechtspopulisten gar nicht mehr weit entfernt sind. Da gab es einige, die auch genauso auf die Bühne gegangen sind mit solchen Sprüchen wie: In Birmingham sind ja keine Weißen mehr. Und das ist auf Dauer, denke ich, der Todesstoß für diese Partei. Und die wird, und das halte ich für sehr wahrscheinlich, die wird in irgendeiner Weise mit Reform zusammengehen. Und damit hat man dann sozusagen die konservative Mitte verloren. Und gleichzeitig stößt Labour eben sozusagen in dieses Vakuum der Mitte, in dem Starmer versucht, seine sozialdemokratische Partei eben immer mehr auch nach rechts zu schieben, also in die rechte Mitte, da, wo eben niemand mehr ist jetzt.
Genau, weil das wäre jetzt auch die Frage gewesen. Was ist eigentlich mit den konservativen, bürgerlichen Menschen, die vielleicht vorher die Tories gewählt haben?
Ja, die sind einigermaßen verzweifelt und wählen jetzt entweder eben Lib Dem, die Liberaldemokraten, die aber keine wirkliche politische Kraft hier sind, oder wählen Reform, also die rechteren Tories, und die Centrist, also die gemäßigten Konservativen. Also keine Ahnung, was die am Ende wählen werden. Die nächsten Wahlen, muss man ja auch sagen, sind auch noch ein paar Jahre entfernt. Das wird ja erst 2029 passieren. Dass aber da so heftig schon jetzt drüber gesprochen wird, das zeigt eben auch, wie schwach, und das ist nochmal ein anderes Thema, wie schwach die Labour-Partei hier im Moment dasteht. Also die Starmer-Regierung, die eben so unbeliebt ist und so unpopulär wie keine Regierung jemals nach dem Zweiten Weltkrieg, nach nur einem Jahr im Amt.
Das heißt, ein Teil des Aufschwungs der rechten Populisten liegt auch daran, dass Keir Starmer es nicht geschafft hat, in dem ersten Jahr seine Versprechungen ja anzugehen?
Ja, ganz sicher. Die haben einfach sehr viele Fehler gemacht, von Anfang an, die Labour-Partei, womit auch so keiner gerechnet hatte. Man muss fairerweise sagen, die haben ein Land in einem sehr schlechten Zustand vorgefunden. Der Brexit hat nun einmal einfach 4% des Bruttosozialprodukts gekostet und kostet das auch weiterhin. Das wollten sie aber nicht so offen sagen. Das heißt, sie haben am Anfang nur gesagt, es ist alles schwierig, und haben dann als eine ihrer ersten Amtshandlungen vor allem bei den Sozialleistungen gekürzt, was unfassbar nach hinten losgegangen ist, weil einfach die traditionellen Labour-Wähler gesagt haben, dafür haben wir die nun nicht gewählt, dass die im Grunde brutaler uns gegenüber, den Armen gegenüber sind, als die Tories es waren. Und das hat auch keiner verstanden, warum die das so schlecht kommuniziert und erklärt haben, dass da im Moment kein Geld in der Kasse ist. Das hätte man ja auch erklären können, ohne dass man gleich als erstes bei den Sozialleistungen kürzt, die sowieso hier dramatisch niedrig sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das Irre ist eben einfach, dass Farage im Grunde für diesen Brexit, den er ja wesentlich mitbetrieben hat, nicht verantwortlich gemacht wird von den Medien hier.
Also er ist ja einer der größten, bekanntesten Befürworter gewesen, ja, des Brexit damals.
Und alle sagen, ich meine, der Großteil der Briten sagt ja mittlerweile, dass das ein Fehler war. Aber witzigerweise oder tragischerweise kann Farage das immer wieder abschütteln. Der sagt dann einfach, na, ich war ja nicht dafür verantwortlich, wie es umgesetzt wurde. Und insofern, ja, wird er nie wirklich an der Stelle zur Verantwortung gezogen und sagt jetzt nur, und im Übrigen haben wir ja jetzt noch mehr Immigranten als vorher, was auch stimmt übrigens, weil nach dem Brexit man sehr viel mehr Migranten auf Visa reinholen musste ins Land, weil die einfach fehlten, die Europäer, die dann gegangen sind. Also das hat sich verdreifacht seit 2020. Und das sind eben alles People of Color, weil die kommen eben jetzt aus den ehemaligen Kolonien, aus Nigeria oder Bangladesch und nicht mehr aus Europa. Es sind keine weißen Migranten mehr. Das heißt, die fallen dann auch im Stadtbild sozusagen mehr auf, um mal Merz zu zitieren. Und das nutzt Farage im Moment für sich, ohne sich dafür verantwortlich machen zu lassen. Und insgesamt ist das zwar auf den ersten Blick ein Paradox, aber im Grunde kann man sagen, ein Land, das einmal so durch Rechtspopulismus und die ganze Brexit-Phase der Tories war ja letztlich sozusagen der erste Ausbruch von Rechtspopulismus in Europa. Ein Land, das einmal so durch den Rechtspopulismus geschwächt und zerstört wurde, ist eben für die zweite Welle noch anfälliger. Das ist eigentlich so ein bisschen die tragische Situation, in der wir hier gerade sind.
Aber das wäre jetzt natürlich die wichtige Frage, um auch noch den Anfang nochmal aufzugreifen. Also eine der ältesten Demokratien der Welt, wo es aber keine geschriebene Verfassung gibt. Mhm. Wie anfällig ist denn das Land? Also wenn wir jetzt sehen, es gibt einen Rechtsruck, es gibt eine allgemeine Tendenz, auch Populisten mehr zuzuhören. Wie gefährdet ist das System? Guckst du in die USA, siehst du eben, da wird nach und nach alles abgebaut. Ist das leichter?
Ja, in Großbritannien geht das alles nochmal sehr viel schneller. Weil anders als in den USA gibt es hier halt überhaupt keine Checks und Balances. Auch anders als in Deutschland gibt es hier kein richtiges Verfassungsgericht, weil es eben genau gar keine Verfassung gibt, keine schriftlich niedergelegte. Es gibt schon eine Verfassung, sagen die Briten immer, die beruht eben auf den Konventionen und den Traditionen und den ungeschriebenen Regeln, an die man sich hält. Aber wenn jemand die brechen will, ist es extrem einfach hier. Das hängt schon damit zusammen, dass zum Beispiel das House of Lords, die zweite Kammer, nur immer beratend tätig sein kann. Die können immer sagen, nee, vielleicht doch anders und das wieder zurückspielen in Gesetzesentwurf. Die können aber am Ende nie Nein sagen. Das hat sich historisch so entwickelt, weil das war ja mal so eine Art Kronrat und dann mit der allmählichen Demokratisierung hat dann das Unterhaus sich immer mehr Macht geholt und das Oberhaus immer mehr entmachtet. Und jetzt ist da so eine Art Rumpf-Zweite Kammer, die aber eigentlich nichts zu sagen hat, die nur beratende Funktion hat und die außerdem, wenn man das will, auch mit beliebig vielen zusätzlichen Leuten vollgestopft werden kann. Also so eine Reformpartei könnte einfach sagen, wir packen da jetzt 150 rein, dann haben wir eh die Mehrheit zur Sicherheit. Dann können die noch nicht mal mehr verzögern. Das sind alles Konventionen, die man leicht brechen kann. Und dann gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Das, was Trump jetzt in den USA macht mit diesen Executive Orders, das geht hier alles auch ohne, dass es illegal wäre. In den USA ist es ja zumindest theoretisch illegal, was Trump macht, wobei das ja auch nichts mehr nützt. Aber hier wäre das gar nicht illegal. Das heißt, man kann hier ganz schnell durchmarschieren. Und im Vergleich eben, wenn man nochmal auf das amerikanische Geld guckt, was hier gerade reinfließt aus dem Mager-Umfeld, ist das hier alles auch relativ billig. Also wenn man gewöhnt ist als Donor, als Parteispender, dass man hunderte von Millionen für so ein Regime-Change rechnen muss oder noch mehr, hier geht das alles billiger. Das ist ein kleines Land.
Also so eine Art Experimentierfeld.
Ja, es ist, wie gesagt, die erste Station für den Regime-Change. Das wird hier relativ einfach. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass durch den Brexit sind die relativ isoliert, die Briten außenpolitisch. Die haben eben nicht das Backing der EU im Zweifelsfall, die jetzt die Staaten, die da noch dazugehören, nochmal auffangen können. Das fehlt denen ja alles. Also die sind auch extrem verletzlich als kleines, einzelnes Land auf weiter Flur.
Das hört sich jetzt echt sehr deprimierend an. Hast du vielleicht am Ende noch eine Idee oder irgendwie einen Ausweg aus dieser Misere. Ich meine, 4 Jahre hat ja Starmer noch. Keiner weiß, ob er das wirklich auch durchhalten wird, wenn da die Attacken jetzt immer größer werden. Gibt es irgendeine Option, die du siehst, wie vielleicht das aufgehalten werden könnte, dass da so ein Durchmarsch der Rechtsextremen oder Rechtspopulisten passiert?
Also ich denke, die gute Nachricht an dem Ganzen ist in der Tat, dass die nächste Wahl noch 4 Jahre entfernt ist. Und in der Zeit kann natürlich noch einiges passieren. 4 Jahre sind ja noch wirklich eine lange, lange Zeit in der Politik heute. Natürlich kann Starmer das Ganze noch drehen. Ich bin im Moment etwas skeptisch, also um ehrlich zu sein, weil wenn man sich anguckt, wie groß die Enttäuschung im Land über die Politik von Starmer ist und wie schlecht er auch in den Umfragen dasteht, dann kann ich im Moment nicht sehen, wie die das nochmal rumreißen wollen, es sei denn, er würde wirklich das nochmal an jemand anders abgeben. Aber er ist eben auch als Regierungschef derartig unbeliebt, dass ich gar nicht glaube, und er ist eben auch kein charismatischer Typ, dass er das noch hinkriegen kann. Und jetzt bin ich leider wieder bei einer nicht so schönen Perspektive, aber im nächsten Jahr im Mai sind wichtige Regionalwahlen in Schottland und in Wales. Und es sieht jetzt so aus, als ob Labour da in beiden Ländern massiv abstürzt. Und dann wird es für ihn noch mal schwieriger. Also im nächsten Sommer ist, also wenn das so bleibt, wie das im Moment aussieht, dass Labour massiv in beiden Ländern und auch in anderen regionalen Wahlen hier und Bürgermeisterwahlen massiv im Mai nochmal so verlieren wird, wie es im Moment aussieht, dann wird das nächstes Jahr schon möglicherweise im Sommer zu einer handfesten Regierungskrise kommen.
Und das ist natürlich das, was sich viele von diesen Rechtspopulisten gerade wünschen, eine Destabilisierung des Systems. Also Nigel Farage, der reibt sich ja jetzt schon die Hände wahrscheinlich, genau wie die Unterstützer aus den USA.
Der amerikanische Einfluss ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Vor allem nicht, wenn die in den nächsten Jahren eben für Geld und Personal hier sorgen. Dann wird das wirklich eine ernstzunehmende Gefahr für das System hier.
Auch wenn die Prognose düster ist, ganz herzlichen Dank, Annette Dittert, nach London. Vor 10 Jahren haben sich 55 Staaten im Pariser Abkommen darauf verständigt, die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Dass dieses Ziel noch eingehalten werden kann, daran muss man wohl zweifeln. Wie die Folgen der schnelleren Erderwärmung für Mensch und Natur aussehen, kann man zwar mit Modellen ausrechnen, aber aufgrund der Dynamik der sogenannten Kipppunkte tritt möglicherweise einiges viel schneller ein als gedacht. Die Wissenschaftsjournalisten Thoralf Staudt und Benjamin von Brackel haben intensiv über diese Klimakipppunkte recherchiert und auch in den Blättern darüber geschrieben. Ich freue mich, dass einer der beiden Autoren, nämlich Benjamin von Brackel, heute hier im Podcast ist. Hallo Benjamin.
Hallo, freue mich auch.
Ja, wir haben gerade festgestellt, dass du genau vor 10 Jahren, als das Pariser Abkommen geschlossen wurde, auch schon für die Blätter geschrieben hast. Und was war damals die Erwartung und was würdest du jetzt im Rückblick sagen? Was ist das Augenfälligste seit dieser Entwicklung?
Genau, das war vor 10 Jahren. Damals war die Euphorie riesig. Also ich meine, ich war mit dabei im Saal, als die Pariser Klimaziele beschlossen wurden, also die Erderwärmung zwischen 1,5 Grad und 2 Grad Celsius zu begrenzen. Die Euphorie, so groß die damals war, heute, 10 Jahre später, muss man sagen, die 1,5 Grad Celsius, die können wir nicht mehr erreichen. Also das ist seit kurzem klar. Und das war auch der Grund für unser Buch am Kipppunkt, in dem wir uns anschauen wollten, okay, was bedeutet das, dass wir jetzt diese Sicherheitszone, die eben in Paris umschrieben worden ist, verlassen? Und was bedeutet das für die Kipppunkte?
Aber der Aufschrei, dass wir jetzt, wenn du sagst, es ist wirklich nicht mehr zu erreichen, diese 1,5 Grad Erwärmung, der bleibt ja irgendwie aus. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass schon bei 1,5 Grad sich vielleicht auch unwiederbringlich bestimmte Veränderungen passieren. Kannst du da ein Beispiel für geben, was tatsächlich jetzt schon passiert, was wir nicht mehr zurückdrehen können?
Also genau, man muss erstmal sagen, die 1,5 Grad, das ist keine harte Grenze. Also das ist nicht so, dass von einem Tag auf den nächsten dann plötzlich die ganze Welt untergeht. Das ist Quatsch.
Das heißt, dieses Starren auf dieses 1,5 ist auch ein bisschen übertrieben.
Das ist kontraproduktiv, genau. Aber man weiß sozusagen, dass zwischen 1,5 Grad und 2 Grad, dass sich da schon eine ganze Menge verändert. Und aus diesem Bereich zumindest sollte man nicht heraustreten. Derzeit sind wir wirklich drauf und dran, das zu tun. Es gab jetzt neulich eine Studie, die davor gewarnt hat, dass wir schon zur Mitte des Jahrhunderts 3 Grad erreichen können. Das halte ich bzw. viele Klimaforscher für sehr pessimistisch, aber sozusagen bis zum Ende des Jahrhunderts sind wir gerade derzeit wirklich auf diesem Pfad. Das heißt, wir müssen uns gerade eher mit einer 3-Grad-Welt auseinandersetzen. Und nochmal zur Erinnerung, der Sicherheitsbereich liegt so zwischen 1,5 und 2 Grad. Also eine 3-Grad-Welt, da wären wir auch tatsächlich voll in der Kipppunkte-Welt.
Kipppunkte-Welt, das heißt dann also, wie ich das richtig verstehe, dass es in verschiedenen Bereichen gleichzeitig zu Kipppunkten kommt. Beim Meer, beim Luftstrom, beim Polareis. Aber gibt es nicht eventuell auch schon Bereiche, die bei 1,5 Grad sich so verändern, dass wir sie nicht wieder zurückdrehen können?
Genau, also da kann man wunderbar Beispiele anbringen. Ich fange mal an vielleicht mit den tropischen Korallenriffen. Da gab es auch erst kürzlich einen großen Bericht dazu, dass die wahrscheinlich schon am Kippen sind. Also es ist ein bisschen, man kann nie genau sagen, okay, bei dem und dem Punkt gibt es wirklich, aber dieser Prozess, der hat anscheinend schon begonnen. Es steht auch im Weltklimabericht, dass bei 2 Grad Celsius Erwärmung praktisch alle Korallenriffe, alle tropischen Korallenriffe verschwinden werden, also 99%. Und wir sehen jetzt, egal ob wir jetzt nach Australien schauen oder in die Karibik, dass diese Erosion, diese große Erosion der tropischen Korallenriffe bereits beginnt.
Was hat das für eine Auswirkung? Also man kann ja sagen, naja gut, dann verzichtet man eben auf Korallen.
Genau, also hierzulande kennen wir die Korallenriffe natürlich vor allem als Taucher. Und ich habe die nur einmal gesehen vor den Fidschi-Inseln. Das war eine Recherche zu einem Klimathema. Und das sind ja so faszinierende Unterwasserwelten. Ich habe kaum was Schöneres auf dieser Welt bisher gesehen. Aber das ist das eine. Es hätte unmittelbare, praktische, harte Folgen für große Teile der Menschheit, wenn die verschwinden würden. Also ungefähr 1 Milliarde Menschen hängt von denen direkt ab, entweder durch den Fischfang oder weil die Korallenriffe als Hindernis für Sturmfluten auch da sind. Also die schützen sozusagen die Küstenregionen vor Sturmfluten. Und wenn die verschwinden, dann hätte das vor allem für die Tropenbewohner drastische Folgen. Und auch für die Biodiversität in den Weltmeeren das auch, denn ungefähr so ein Viertel aller marinen Arten hängt von den tropischen Korallenriffen ab. Das heißt, wenn die verschwinden und wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass die verschwinden, dann bedeutet das nichts Gutes.
Also das Besondere an eurem Text ist ja auch, dass ihr so einen positiven Twist findet und beschreibt, dass man die Kipppunkte-Energie ja auch auf positive Weise nutzen kann. Heißt das, man könnte doch den einen oder anderen Effekt wieder zurückdrehen?
Da wären wir bei den positiven Kipppunkten, aber da muss ich gleich mal damit aufräumen. Also, dass wir es schaffen, den Temperaturregler wieder zurückzufahren, das ist ja total utopisch. Wir müssen es erstmal schaffen, weniger CO2 auszustoßen, um erstmal so ein Plateau beim Ausstoß hinzukriegen und dann runterzugehen, um irgendwann im besten Fall zur Jahrhundertmitte auf Null zu kommen, also netto Null, keine Treibhausgase mehr auszustoßen.
Das dann heißt, würde die Temperatur, die Erwärmung gleich
dann könnte
bleiben.
Man darüber reden, dass man mit diversen technischen Maßnahmen vielleicht es schafft, CO2 wieder einzulagern, aber das ist so dermaßen weit in der Zukunft. Also wir müssen es erstmal schaffen, runterzukommen und wir stoßen eigentlich noch von Jahr zu Jahr bis zu diesem Jahr, jedes Jahr mehr CO2 aus. Damit müssen wir erstmal brechen. Das ist das Zentrale, genau.
Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch der Wille, ne? Wir haben ja eingangs das Pariser Klimaabkommen angesprochen und wir sehen ja jetzt gerade, dass die Staaten es eben gerade nicht geschafft haben, ihre Versprechen einzuhalten.
Die Hauptverantwortlichen, das ist natürlich die Politik. Also da passieren die großen Entscheidungen, da wird der Rahmen gesetzt, dass tatsächlich Klimaschutz funktioniert. Und es gibt eigentlich ein ganz einfaches Rezept dazu, wie wir runterkommen vom CO2. Und das sind ausgerechnet Kipppunkte, und zwar positive Kipppunkte, zum Beispiel bei der Technologie. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man am Anfang mit ein bisschen mehr Aufwand eine Technologie an einen Punkt bringt in seiner Entwicklung, ab dem die Technologie zum Selbstläufer wird. Also man muss die sozusagen wie so einen Berg hochschieben. Und wenn die erstmal diesen Scheitelpunkt eben erreicht hat, dann kann man sich eigentlich entspannt zurücklehnen und zuschauen, wie die prosperiert.
Das heißt eigentlich wirklich, geht einfach nur in die andere Richtung. Wir haben die negativen Kipppunkte und da hätten wir einen positiven Kipppunkt, der eine Dynamik entfacht, die auch nicht mehr zu stoppen ist. Und das sehen wir aber doch zum Beispiel jetzt gerade bei der Solarenergie. Dieses Jahr erstmals wurde mehr Strom aus Erneuerbaren produziert als aus Kohle.
Das und, was eigentlich fast noch wichtiger ist, es wurde mehr Strom aus Erneuerbaren produziert, als der Zuwachs war beim Bedarf, beim Strombedarf. Das heißt, der wachsende Strombedarf konnte kompensiert werden durch die Erneuerbaren, durch das Wachstum, was bedeutet, dass ja noch mehr übrig blieb und die Fossilen für die Stromproduktion ein Stück weit zurückgefahren werden konnten. Das heißt, hier sehen wir vielleicht gerade jetzt den Scheitelpunkt bei den CO2-Emissionen, jedenfalls im Stromsektor. Und das war so eine Nachricht. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, sowas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Und das lässt sich auch wahrscheinlich nicht zurückdrehen. Da ist eine Dynamik in Gang gesetzt worden, weil Leute merken, das ist günstiger, damit zu produzieren, zu arbeiten. Dann schafft man sich ja auch die entsprechende Infrastruktur. Ja, also China ist da ja auch führend dabei, auch die Produkte zu exportieren, die dazugehören.
Genau, das, also diese die Parität, also sozusagen, dass die Technologien günstiger werden, die Erneuerbaren als die Fossilen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das hat auch die Solarenergie weltweit zu einem Boom geführt. Jetzt komme ich zu einem Zettel, den ich mir hier hingelegt habe. Da stehen ein paar Zahlen drauf und ich finde es total beeindruckend, zu zeigen, wie sich die Solarenergie in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wie sozusagen so ein Kipp-Prozess ausschaut. Im Jahr 2004 wurde ungefähr 1 Gigawatt Leistung an Solarenergie dazu gebaut. Das entspricht so ungefähr einem Atomreaktor. Im Jahr 2010 hat es nur noch 1 Monat gedauert, um 1 Gigawatt Solarleistung zuzubauen. Im Jahr 2016 war es 1 Woche. Im Jahr 2023 1 Tag. Und inzwischen sind wir unter 1 Tag, dass weltweit 1 Gigawatt Solarleistung mit dazukommt. Und da sieht man, wie exponentiell sich die Solarenergie entwickelt. Und das finde ich total hoffnungsvoll. Und da sieht man, es passiert was und man müsste das eigentlich nur unterstützen. Mhm. Weil wir vorhin bei Deutschland waren.
Genau, passiert
das
denn?
Das Gegenteil. Mhm. Ja.
Aber was muss da passieren? Hast du da eine Idee?
Naja, man müsste tatsächlich wirklich diese positiven Kipppunkte suchen und die befördern. Das heißt, ja, diesen Boom der Erneuerbaren, ja, befördern. Und ich meine, die werden immer lukrativer und lohnender, sonst würden die sich nicht so rasant ausbreiten. Aber man hat den Eindruck, dass die Bundesregierung versucht, irgendwie einen großen Bogen drumherum zu machen. Also die sieht diese boomenden Erneuerbaren und versucht alles, um die irgendwie zu bremsen und im Gegensatz dazu die Fossilen irgendwie nochmal zurückzuzaubern und zu fördern.
Na gut, es geht natürlich auch knallhart um Wirtschaft und es geht darum, bestimmte Wirtschaftsgruppen auch zu schützen, wie die Automobilindustrie. Oder andererseits haben wir ja die Bürger, die sich ihre Solaranlagen da eben hinstellen und auch Unternehmen, die darauf inzwischen setzen. Ne?
Klar, absolut. Aber da sind wir wieder bei der Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Ja. Und ja, Frau Reiche, die vorher bei einer E.ON-Tochter war und nun quasi kontinuierlich dazu die Strategie fortsetzt in der Regierung und voll auf Gaskraft setzt und davon spricht, die Erneuerbaren doch jetzt mal wieder ein bisschen, das Wachstum ein bisschen zu bremsen, Zweifel an den Klimazielen sät. Das ja, ist, wenn man sich mit Kipppunkten zum Beispiel beschäftigt oder den Klimafolgen, total absurd.
Aber was ja auffällt, ist bei dem Thema, dass da sehr viel Emotionalisierung auch dabei ist. Und seltsamerweise wird oft so getan, als ob das der Klimaschutz so ein Thema nur von den Grünen wäre. Brauchen wir da vielleicht auch eine neue Erzählung, ein neues Narrativ? Müssen wir da vielleicht auch als Medien noch anders mit umgehen?
Ja, vielleicht. Also ich meine, klar, das wird ganz oft als das Thema der Grünen betrachtet und darum müssen sich die anderen Parteien nicht kümmern. Also das darf es natürlich überhaupt nicht sein. Also vielleicht müsste man einfach mehr den Schwerpunkt drauf legen, wie sehr sich die erneuerbaren Energien einfach lohnen, also wirtschaftlich. Und da braucht man gar nicht über Klimaschutz reden. Allein wirtschaftlich reicht schon, die nach vorne zu bringen. Das sieht man ja zum Beispiel auch an China.
Ja, die sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie unbedingt den Klimaschutz befördern. Ja, trotzdem setzen sie auf Solarenergie.
Trotzdem, absolut, genau. Und das ist jetzt nicht, um die Welt zu retten, sondern klar, die haben diese immense Luftverschmutzung in den Städten und haben natürlich Angst, dass die Bürger dann aufbegehren. Gleichzeitig ist es natürlich knallhartes Wirtschaftsdenken. Also mit der Energiewende treiben die sozusagen ihr Wirtschaftswachstum voran. Die sitzen auf den seltenen Erden und schaffen sich damit so ein Monopol und einfach eine super Ausgangsstellung für die zukünftige Energiewelt. Aber das zeigt einfach, okay, man muss jetzt nicht irgendwie als Weltretter auftreten, um sich dafür einzusetzen. So.
Du hast China genannt. Wir sehen in Norwegen, dass die Leute alle nur noch mit Elektroautos fahren. Bei uns tut man sich eben schwer. Und wir erleben jetzt gerade mit Trump diese unglaubliche Einflussnahme auch in Sachen fossile, also rückwärtsgewandte Energiepolitik.
Klar, das ist der große Rollback gerade. Und das ist das absolute Gegenmodell zu China, das Trump bewusst fährt. Was wurde alles da zuletzt gemacht? Also ich meine, Klimawandel steht auf dem Index. Der Begriff darf dort von Regierungsseiten nicht mehr verwendet werden. CO2 gilt nicht mehr als Luftschadstoff dort. Man könnte das endlos aufzählen. Also die Förderung, die staatliche für Erneuerbare, wurde total zurückgefahren, während Öl und Gas krass gefördert werden und andere Länder gezwungen werden, darunter auch Deutschland übrigens, das dann abzunehmen. Also die fahren das absolute Gegenmodell, was natürlich große Sorge bereitet, ja.
Also die positiven Kipppunkte hast du als Beispiel und gleichzeitig hast du ja eingangs auch gesagt, das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht halten können. Werden wir in 20 Jahren sagen, Mist, wir haben es verbockt oder wir haben die richtigen Wege doch gefunden?
Ja gut, dazu zwei Sachen. Erstens, wir haben es schon verbockt. Also ich meine, die ersten Kipppunkte, die tropischen Korallenriffe, haben wir schon angesprochen, die sind quasi schon überschritten über das westantarktische Eisschild, das uns in den nächsten Jahrhunderten Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern einbrocken wird, könnten wir auch reden. Dieser Kipppunkt ist höchstwahrscheinlich auch schon überschritten. Also wir haben schon verbockt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt deswegen aufhören müssten, also dass deswegen die Welt untergeht. Das ist auch absolut falsch. Also es bringt immer noch was, sogar sehr viel, quasi jetzt Klimaschutz zu betreiben und noch weitere Kipppunkte zu verhindern. Also wir können auch mit den ersten Kipppunkten, die wahrscheinlich schon über der Schwelle sind, wir können uns anpassen, auch wenn das hart wird, aber wir können nach wie vor ein gutes Leben führen, jedenfalls viele Menschen auf der Welt. Aber es ist nicht so, dass wir einfach den Hebel nochmal umlegen können und wir haben wieder die heile Welt, die wir mal kannten.
Also ein realistischer Blick auf Kipppunkte ist nötig?
Absolut. Also ich meine, es gibt ja oft den Eindruck, bis 1,5 Grad ist die ganze Welt in Ordnung, danach geht die Welt unter. Und beides stimmt nicht. Also schon jetzt sehen wir einfach Extremwetterereignisse überall auf der Welt, Folgen des Klimawandels, die dramatische Folgen haben. Aber auch wenn dann die ersten Kipppunkte über der Schwelle sind, ja, können wir noch weiterleben. Und es hilft immer noch was. Und wir können sozusagen die Prozesse, die dann angestoßen werden, verlangsamen und uns Zeit verschaffen, um uns daran anzupassen.
Vielen Dank, Benjamin von Brackel. Toll, dass du gekommen bist, um über deine Erkenntnisse zu sprechen.
Gerne.
Über eure
gerne.
Erkenntnisse. Ja. Im Sudan tobt seit 2,5 Jahren ein verheerender Krieg, ein Machtkampf, bei dem schon unfassbar viele Zivilisten getötet wurden. 14 Millionen Menschen sind auf der Flucht, 25 Millionen hungern. Es ist die aktuell schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt. Trotzdem findet der Sudan international wenig Beachtung. Warum und wie wir das ändern könnten, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Andrea Böhm. Hallo Andrea.
Hallo.
Ja, die meisten Menschen hierzulande wissen tatsächlich wirklich wenig über den Sudan. Das liegt natürlich daran, dass wenig berichtet wird, aber auch daran, dass der Konflikt selbst für Interessierte manchmal etwas unübersichtlich scheint. Kannst du vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es da eigentlich wirklich geht?
In ein paar Sätzen ist schwierig, aber ich glaube, der Kern des Problems ist eigentlich ein gigantisches Erfolgserlebnis, nämlich eine erfolgreiche Revolution. Daran erinnern sich vielleicht noch einige. 2018, 2019 wurden durch friedliche Massenproteste trotz massiver staatlicher Gewalt der damalige Diktator Omar al-Bashir gestürzt, eine Übergangsregierung eingesetzt, sehr viele Bestrebungen unternommen, um diesen alten diktatorischen Apparat auseinanderzunehmen. Und das hat natürlich den beiden größten bewaffneten Akteuren, den nationalen Streitkräften und den Paramilitärs, den sogenannten Rapid Support Forces, simpel gesagt überhaupt nicht gefallen. Die waren damals noch verbündet in den erfolgreichen Versuchen, diese Übergangsregierung und Demokratiebewegung zu demontieren. Sie sind, das gehört auch zum Kern des Problems, einfach auch sehr mächtige wirtschaftliche Akteure. Also die Armee traditionell hat einen großen Teil der Wirtschaft, der Ökonomie usurpiert und die Paramilitärs ganz genauso. Und als es dann darum ging, die Paramilitärs in die Armee einzugliedern, sind die alten Konfliktlinien zwischen den beiden aufgebrochen, erstmal in einen Machtkampf in der Hauptstadt Khartoum. Und jetzt ist es inzwischen ein regionaler Konflikt.
Was macht den Konflikt so regional? Wer ist damit dabei? Wer unterstützt die Parteien?
Also der wichtigste Unterstützer der Rapid Support Forces, der Paramilitärs, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Auf Seiten der Armee haben wir unter den Unterstützern vor allen Dingen Ägypten, etwas verhaltener Saudi-Arabien, den Iran, Katar und einige andere Akteure. Außerdem haben sich die Nachbarländer um den Sudan herum, also auch in der ostafrikanischen Region, positioniert. der Tschad zum Beispiel auf Seiten der Paramilitärs. Andere Länder wie Kenia, Uganda machen Geschäfte ebenfalls mit den Rapid Support Forces. Also so gesehen ist es inzwischen ein regionaler Konflikt, der auch tatsächlich für die Regionen Horn von Afrika, Ostafrika verheerende Folgen haben kann, wenn es tatsächlich zum Worst-Case-Szenario kommt, nämlich dass dieses Land einfach auseinanderfällt komplett.
Also so unwahrscheinlich ist das ja nicht, ne? Also wenn wir jetzt an den Südsudan denken, der ist ja schon abgespalten. Der Sudan ist ja eigentlich ein sehr reiches Land. Es gibt Gold, es gibt Erdöl, es gibt seltene Erden. Ist das auch ein Grund dafür, warum der Konflikt einfach nicht enden will? Weil es immer noch total lukrativ ist, das Land auszuplündern?
Also es geht ganz klar natürlich auch um Bereicherung, um ökonomische Ressourcen, über deren Kontrolle da gekämpft wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu berücksichtigen, was in der deutschen und westlichen Diskussion immer noch übersehen wird, dass nämlich in den vergangenen Jahrzehnten die Golfstaaten eine Strategie der Expansion hinein nach Afrika unternommen haben. Und das ganz, ganz massiv die Vereinigten Arabischen Emirate, die unglaublich viel Geld investieren, um quasi auch strategisch zu expandieren, Häfen zu bauen, Häfen zu kontrollieren, aber auch sich die Rohstoffe zu sichern, die sie meinen zu brauchen für die anstehenden Krisen und Transformationen ihrer eigenen Gesellschaft. Katar macht das auch, Saudi-Arabien macht das auch. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben aufgrund eines vergangenen Krieges, an den wir uns auch kaum noch erinnern, nämlich den Krieg im Jemen, sehr gute Beziehungen zu den Paramilitärs. Die sich ein bisschen da hineingefriemelt haben, erinnern sich vielleicht noch, damals gab es einen Krieg angeführt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen die Houthis, die uns ja auch heute noch beschäftigen. Und da diese Länder selber keine Bodentruppen schicken wollten, weil das innenpolitisch auch nicht vermittelbar ist, haben sie sich Söldner besorgt. Und diese Söldner kamen aus den heutigen Rapid Support Forces, deren Anführer Mohammed Hamdan Dagalo, auch Hemeti genannt, hat gewissermaßen ein militarisiertes Geschäftsimperium aufgebaut. Das beruht zum einen auf der Kontrolle über ganz massive Goldvorkommen im Sudan, aber eben auch ja, die Vermietung von Söldnern an alle, die sie brauchen und bezahlen können. Diverse andere Baugeschäfte etc. Also er ist mehr oder weniger mit seinen Brüdern überall drin im Geschäft.
Aber das Schema Good Guy, Bad Guy funktioniert hier nicht, ne? Also die Armee steckt genauso in diesen ganzen Handeln.
Die Armee steckt genauso in diesen ganzen Handeln. Und wie immer hat man einerseits die kriegerischen Fronten, aber wenn man hinter die Kulissen guckt, dann sieht man zum Beispiel in Dubai, dem Umschlagplatz für Gold, wo wahnsinnig viel auch nicht deklariertes Gold geschmuggelt und weiterverkauft wird, dass dort mit beiden Parteien Handel getrieben wird und beide ihr beschafftes Gold dorthin verkaufen bzw. damit handeln. Es gibt in dem Krieg, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man ihn so schlecht vermitteln kann in eine westliche Öffentlichkeit, es gibt keine Guten in diesem Krieg, jedenfalls nicht unter den Bewaffneten. Anders ist das beim Krieg in der Ukraine zum Beispiel. Und es ist ganz klar, dass beide Seiten massive Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Die Armee vor allem dadurch, dass sie noch die Luftwaffe hat und willkürlich zivile Wohnviertel bombardiert, Krankenhäuser bombardiert. Die RSF, muss man allerdings sagen, der werden inzwischen genozidale Kampagnen vorgeworfen. Sie kontrolliert den größten Teil der westlichen Region Darfur. Die kennen vielleicht auch noch einige. Dort hat vor über 20 Jahren schon mal ein Genozid stattgefunden von arabischstämmigen, man muss mit diesen Zuschreibungen ein bisschen vorsichtig sein, Milizen, angeheuert durch den Staat, die Aufständische bekämpfen sollten, die sich erhoben haben, weil sie sich komplett ausgebeutet fühlten, was auch stimmte. Und damals kam es tatsächlich zu genozidalen Vertreibungskampagnen und Massenmorden an den sogenannten afrikanischstämmigen Bevölkerungsgruppen. Und die damaligen Täter, bekannt unter dem Namen Janjaweed, sind im Prinzip die Vorläufer der RSF. Und die sind heute wieder dabei, das zu wiederholen in Darfur. Ganz aktuell in einer Stadt namens El Fasher. Die einzige Stadt in Darfur, die sie noch nicht unter ihre Kontrolle gebracht haben, die sie seit über 500 Tagen belagern, also faktisch aushungern. Da leben zurzeit oder überleben momentan noch um die 260.000 Menschen. Und die wird massiv beschossen mit Drohnen, mit Artillerie. Also es herrschen absolut katastrophale Zustände.
Über die wir aber eben einfach zu wenig hören. Das ist das Bittere daran, ne?
Das ist richtig, ja.
Also wenn das so offensichtlich ist, dass sich die Miliz und die Armee gegen die eigene Bevölkerung wenden und die ausbeuten, vertreiben, töten, wieso ist eigentlich immer vom Bürgerkrieg die Rede?
Das ist eine berechtigte Frage und viele sudanesische AktivistInnen wehren sich auch gegen den Begriff Bürgerkrieg. Man muss allerdings inzwischen auch dazu sagen, dass es längst nicht mehr diese beiden großen bewaffneten Fraktionen sind, sondern die haben an ihrer Seite inzwischen unterschiedliche Milizen. Und es gibt zum einen einen wirklich bewundernswerten zivilgesellschaftlichen Widerstand. Aber es gibt natürlich auch für viele sudanesische Zivilisten, vor allen Dingen junge Männer, nur eine Wahl, sich einer der beiden bewaffneten Seiten anzuschließen und sei es nur, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Es ist beim Geldverdienen noch ganz wichtig zu sagen, es ist richtig, dass beide Seiten geplündert haben. Man muss allerdings auch in diesem Zusammenhang erwähnen, das Modell der RSF besteht tatsächlich darin, den eigenen Kämpfern zu sagen, ihr versorgt euch mit allem, was ihr klauen, rauben und plündern könnt. Und das tun die auch.
Das erklärt natürlich auch ein bisschen die allgemeine Verrohung, die man da sehen kann. Aber was du eben gesagt hast, es gibt eben auf der anderen Seite auch das bewundernswerte Engagement der Zivilgesellschaft. Und eine Gruppe wird stellvertretend dieses Jahr auch mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet für dieses Engagement. Die heißen Emergency Response Rooms. Was machen die genau? Was setzen sie dieser Plünderei, dieser Verrohung entgegen?
Also die Emergency Response Rooms sind entstanden aus einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die sich Resistance Committees nannte, Widerstandskomitees, und die ganz, ganz maßgeblich beteiligt waren an der Organisation der Friedlichen Revolution.
Das heißt, die entstanden schon damals in der Zeit, als al-Bashir gestürzt wurde nach 2019.
Ja, genau. Ich habe die bei Besuchen in Khartoum und Omdurman selber erlebt. Das sind überwiegend junge Leute gewesen, Studenten, Ingenieure, Ärztinnen, also unheimlich viele Frauen auch, die quasi ein lokales Netzwerk gebildet haben von Initiativen, die in ihren Stadtteilen aktiv waren, sowohl indem sie versucht haben, soziale Leistungen zu organisieren, als auch Kultur zu organisieren, aber eben auch Demonstrationen nachzuverfolgen, wer ist verhaftet worden, wo sind die Leute, Verletzte in Krankenhäusern zu versorgen und zu beschützen. Und als dann der Krieg ausbrach im April 2023, da haben sich viele von diesen Resistance Committees umgewandelt in Emergency Response Rooms. Sie haben gesehen, es wird geplündert, es gibt keinerlei Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung. Und sowohl die UN wie auch die großen Hilfsorganisationen sind ja erstmal alle abgezogen aus Khartoum und fast allen anderen Teilen des Landes. Also haben sie angefangen, quasi ein Basisnetzwerk aufzubauen, um nach wie vor Medikamente aufzutreiben, um Krankenhäuser am Laufen zu halten. Sie haben Gemeinschaftsküchen gebildet. Das sind nicht nur die Emergency Response Rooms. Es gibt so eine Art von Solidarität, die ist traditionell verankert im Sudan. Das heißt Nafir auf Arabisch. Das meint so ein bisschen der Appell zu gemeinsamem Handeln. Und die sind tatsächlich aber ein Rückgrat dieser zivilgesellschaftlichen Bewegung, die auch noch aus einem anderen Grund sehr relevant ist, weil sie sich selbst erstens sehr gut organisiert hat, also quasi von der Nachbarschaft in einer Stadt bis hin zu einem nationalen Netzwerk. Und es ist alles demokratisch, die Leute werden gewählt. Weswegen sie natürlich den Kampfparteien ein absoluter Dorn im Auge sind.
Genau, das wäre jetzt die Frage. Also sie bekommen ja jetzt demnächst auch diesen alternativen Nobelpreis offiziell verliehen. Was heißt denn das? Also ist das wirklich eine Unterstützung für diese Bewegung oder ist das eher eine Gefährdung, weil man ja auch nochmal sieht, dass die etwas diesen Konfliktparteien entgegenstellen?
Also sie waren, muss man ja sagen, auch zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert, haben ihn bislang nicht bekommen. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. Ich glaube, dass es unterm Strich sehr, sehr gut ist, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen, weil es sie schützt. Sie sind in dem Sinn jetzt keine politische Bewegung, aber es ist in der Tat so, dass ja, man schätzt so mindestens 150 inzwischen von diesen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen umgebracht worden sind, zum Teil gezielt, zum Teil, weil sie sich eben in einer Gemeinschaftsküche befanden, die gerade bombardiert wurde. Das erinnert so ein bisschen an das, was Assad in Syrien gemacht hat. Und die brauchen diesen Schutz, sie brauchen diese Aufmerksamkeit und dieser alternative Nobelpreis ist für sie vor allen Dingen auch deswegen wichtig, weil sie können die großen Hilfsorganisationen nicht ersetzen, das wollen sie auch gar nicht. Aber sie sind wirklich diejenigen, die in die hinterste, schwer erreichbare Ecke reinkommen und die Leute versorgen können. Und dieser alternative Nobelpreis hilft hoffentlich auch, mehr Möglichkeiten zu finden, ihnen direkt Geld zukommen zu lassen. Man muss dazu sagen, dass das eine ganze Zeit lang auch passiert ist. Also besonders lobend hervorzuheben ist da USAID, die US-amerikanische Behörde für Entwicklungshilfe, die unter der Biden-Regierung und ihrer damaligen Direktorin Samantha Power wirklich massiv die Emergency Response Committees unterstützt hat. Also auch Wege gefunden hat, direkt Geld an die zu schicken, damit die tatsächlich ihre Hilfsleistungen finanzieren können. Die Abwicklung von USAID unter Donald Trump und Elon Musk war für die sudanesische Zivilgesellschaft ein absoluter Schock, weil man muss sich das so vorstellen, von einem Tag auf den anderen hatten Gemeinschaftsküchen, Kliniken etc. kein Geld mehr, nichts. Und mussten auch massenweise schließen. Und von diesem Schock haben sie sich bis heute nicht erholt. Wir leben in einer Zeit, wo auch die anderen westlichen Staaten Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe massiv gekürzt haben. Also deswegen gibt es auch keinerlei Anzeichen, dass diese Löcher gestopft werden, ausreichend gestopft werden. Aber Also die Bundesregierung zum Beispiel hat wohl ihre Beiträge für die humanitäre Hilfe im Sudan erhöht, was toll ist, aber natürlich bei weitem nicht ausreicht. Und gleichzeitig muss man auch sagen, das geht wahrscheinlich auf Kosten anderer Konflikte, die dann dadurch noch weiter unterfinanziert bleiben.
Gut, aber das ist ja jetzt der schlimmste Konflikt oder die schlimmste humanitäre Situation, die wir gerade haben. Könnte denn das deutsche Geld, würde das dann auch direkt an die Emergency Rooms gehen? Oder geht das dann wieder an die Konfliktparteien, die das dann möglicherweise nicht weiterleiten? Also wie ist das sichergestellt?
Darüber kann man sich lange mit Vertretern des Auswärtigen Amtes unterhalten. Die sind da auch, glaube ich, sehr, sehr gutwillig. Das ist aus haushaltstechnischen Gründen wahnsinnig schwierig. Grundsätzlich mögen Staaten das nicht, direkt Hilfe an Organisationen zu leisten oder an Initiativen, die nicht ihrerseits staatlich registriert sind und die auch von keiner größeren NGO kontrolliert werden. So läuft humanitäre Hilfe normalerweise ja. Es wird zum Teil an betreffende Staaten gezahlt, aber in diesem Konfliktfall wird es in der Regel an UN-Organisationen gezahlt oder an große INGOs, also internationale Nichtregierungsorganisationen, die das dann weiter nach unten weiterreichen.
Bottom-down.
Bottom-down mit dem Problem, dass natürlich viele Verwaltungskosten etc. quasi auf diesem Weg hängen bleiben. Und das ist eben auch eine der Vorteile der Emergency Response Rooms. Die können, glaube ich, mit Recht sagen, also von jedem Dollar, den ihr spendet, kommen mindestens 95, wenn nicht mehr, 99 Cent bei uns an. Und bei den anderen geht natürlich da einiges verloren.
Aber dass man Zivilgesellschaft als Akteur begreift, auch in Konflikten, das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Und dann sind die Umsetzungsfragen natürlich da. Also wie arbeite ich mit denen eigentlich zusammen?
Wir stehen da vor einem Dilemma. Das hat uns schon damals in Syrien nach der anfänglich erfolgreichen Revolution erwischt, als ja das Assad-Regime sich aus großen Teilen des Landes zurückgezogen hatte. Und dann plötzlich der Lehrer war plötzlich fürs Krankenhaus zuständig oder die Frauen mussten plötzlich sich, keine Ahnung, um die Kläranlage kümmern oder ich denke mir jetzt so Beispiele aus. Und die natürlich massiv darunter gelitten haben, dass sie nicht richtig finanziert werden konnten und ihrerseits die sympathisierenden westlichen Staaten nicht wussten, wie geht man denn mit solchen neuen Strukturen um. Und ein Grund, warum das letztlich kaputt gegangen ist, war ja auch tatsächlich, dass diesen Strukturen einfach das Geld ausgegangen ist. Da steht westlichen Staaten nochmal ein langer Lernprozess bevor, sich auf diese neuen Verhältnisse, die uns immer wieder jetzt begegnen werden, einzustellen, ne? Wo man eben mit einem kollabierenden Staat zu tun hat und man sich auf zivilgesellschaftliche Initiativen verlassen muss, die aber gleichzeitig halt auch nicht so einfach zu kontrollieren und zu monitoren sind, wie man das bislang gewöhnt ist. Ich glaube, die Erkenntnis, dass Zivilgesellschaft über sich hinaus wächst und ein wahnsinnig wichtiger Partner ist, die haben wir wahrscheinlich in Syrien gewonnen, die haben wir ganz sicherlich in der Ukraine gewonnen. Und jetzt im Sudan sehen wir es, glaube ich, in einem Maße, wie man es bisher noch nicht gesehen hat.
Also dieser Krieg dauert ja jetzt schon 2,5 Jahre. Gibt es eigentlich irgendwelche ernstzunehmenden diplomatischen Initiativen, diesen Konflikt zu lösen? Weißt du da was von?
Also es gibt eine ganze Reihe von diplomatischen Initiativen. Das Problem ist, es sind zu viele, sie sind nicht aufeinander abgestimmt und sie sind halbherzig gewesen bislang. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass beide Kriegsparteien nach wie vor der Meinung sind, sie können das Ganze militärisch gewinnen, was bei jedem, der auch nur ein bisschen was davon versteht, völlig ausgeschlossen ist. Und es hat auch damit zu tun, dass die Sponsoren dieses Krieges also bis vor kurzem noch dachten, dass sie davon profitieren können, wenn ihre Seite gewinnt. Inzwischen gibt es eine Initiative, interessanterweise angestoßen von der Trump-Administration, die ein sogenanntes Quad-Format, also Vier-Staaten-Format, einem solchen Format vorsteht. Mit dabei sind Ägypten, das Nachbarland und der wichtigste Unterstützer der Armee, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die wichtigsten Unterstützer der Paramilitärs. Die haben im September es tatsächlich geschafft, glaube ich, unter massivem Druck der USA eine gemeinsame Erklärung herauszugeben, in der sie sagen, dieser Krieg ist nicht militärisch zu lösen, es muss humanitärer Zugang gewährleistet werden und es sollten keine Waffen mehr geliefert werden, ohne dass benannt wird, wer da was gemacht hat. Und das ist unter Experten als ein sehr erstaunlicher Erfolg gewertet worden. Der Punkt ist nur, beide Konfliktparteien scheren sich momentan einen Dreck um diese Erklärung. Vor allem die Armee hat sie rundheraus abgelehnt und jetzt besteht eigentlich die einzige Chance darin, dass die USA, sofern sie nicht weiter nur mit Gaza und der Ukraine beschäftigt sind, dieses Momentum nutzen und weiter Druck ausüben. Sie haben, glaube ich, im Moment den kleinen Vorteil, dass vor allen Dingen Saudi-Arabien, was ja quasi auf der anderen Seite des Meeres liegt, mit all seinen großen Transformationen und Riesenveranstaltungen, Fußball-Weltmeisterschaft und was nicht alles, inzwischen wirklich befürchtet, dass ihnen ein Sicherheitsproblem entsteht, wenn auf der anderen Seite des Roten Meeres quasi ein völlig kollabierter Staat entstanden ist, in dem Milizen alles Mögliche treiben, vom Menschenschmuggel über Rohstoffschmuggel, Waffenschmuggel und Terroranschläge. Und so ganz, ganz langsam besteht, glaube ich, bei einigen dieser Unterstützer oder ehemaligen Unterstützer der Kriegsparteien entsteht der Eindruck, das kann so nicht weitergehen.
Also es läuft aus dem Ruder vielleicht auch.
Es läuft aus dem Ruder, genau. Aber wenn wir uns die Situation in El-Fascher angucken, über die wir gerade gesprochen haben, dann hätte man da vor 10, 15 Jahren noch gesagt, das fällt eigentlich unter dieses relativ neue Konzept der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect. Da steht tatsächlich eine genozidale Kampagne bevor. Wenn die Paramilitärs diese Stadt einnehmen, werden sie Massaker verüben. Das haben sie in anderen Städten schon gemacht. Da müsste eigentlich sofort eingegriffen werden. Und dieses Bewusstsein ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr da. Es gibt keine Initiativen, die in diese Richtung gehen. Es gibt auch von Seiten der Bundesregierung, die ja sehr, sehr eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbunden ist, also auch die EU. Wir verhandeln gerade ein Freihandelsabkommen mit denen. Den Standpunkt, Druck macht keinen Sinn. Wir müssen sozusagen freundlich auf sie einwirken. Ich persönlich bin der Meinung, das reicht nicht.
Das ist natürlich eine super Überleitung zu meiner letzten Frage, die auch so ein bisschen an das Eingangsgesagte anknüpft. Haben wir einfach zu wenig Interesse für afrikanische Staaten? Hat das mit unserem Afrika-Bild auch zu tun? Ich meine, du bist als Journalistin viel unterwegs gewesen, auch in afrikanischen Staaten. Da kriegt man ja sehr genau mit, wie das Interesse hier überhaupt an afrikanischen Themen ist, oder?
Ja, es ist eine komplizierte Frage. Es gab ja vor 20 Jahren eine massive Aufmerksamkeit. Es gab die sogenannte Save Darfur-Kampagne in den USA mit viel Prominenz. George Clooney, Mia Farrow und diverse andere. Die ist im Rückblick durchaus kritisch zu sehen, weil sie war, glaube ich, eher von so einem Feel-Good-Gefühl getragen und nicht unbedingt immer von Kenntnissen der verschiedenen Konfliktlinien vor Ort. Grundsätzlich stimmt es natürlich, was du sagst. Dieser Konflikt leidet schlicht und ergreifend unter dem Umstand, dass er sich in Afrika befindet und dass wir nach wie vor ein Afrika-Bild haben, das da besagt, Kriege, Krisen, Katastrophen, irgendwo knallt es immer. Das ist nichts Neues. Das ist das eine Problem. Das geht einher natürlich mit einem, ja, wie soll man sagen, immanenten, subkutanen oder wie auch immer Rassismus. Die Menschenleben, die dort sterben, sind einfach nicht so viel wert wie Menschenleben in der Ukraine oder in diesem Fall auch in Gaza und in Israel. Es geht zum anderen einher mit dem nach wie vor, finde ich, katastrophalen strategischen Missverständnis sowohl in Medien und der Politik zu sagen, das ist alles globaler Süden, womit man automatisch assoziiert, das ist weit weg. Und ich bin halt der Überzeugung, nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass das Offensichtliche zur Kenntnis genommen werden muss, das ist unser Nachbarkontinent. Alles, was da passiert, ist für uns von existenzieller Bedeutung. Und damit meine ich nicht nur Migration und Flucht, die wir natürlich auch mit befördern, wenn wir uns um solche Konflikte nicht kümmern und zum Beispiel ausreichend Unterstützung auftreiben für Flüchtlingslager und für die Versorgung der Menschen. Aber das ist in der aktuellen politischen Gemengelage etwas, was wahnsinnig schwer sowohl medial als auch politisch durchzusetzen ist.
Vielen Dank, Andrea Böhm. Toll, dass du gekommen bist und über diesen komplizierten Konflikt, der am Ende gar nicht so kompliziert ist, wenn man mal genau hinschaut, zu berichten.
Danke dir.
Liebe Tessa, lieber Albrecht, wir nähern uns Weihnachten ja schon gedanklich. Ihr habt auch das Heft schon in der Mache, glaube ich. Was erwartet uns denn im Dezember?
Im Dezember erwartet uns und euch vor allem das letzte Heft in dem altbekannten Layout, denn ab 2026 erscheinen wir in einem neuen Layout, neues Design. Da sind wir alle schon total gespannt drauf und bringen das Jahr und mit diesem Jahr dann auch das alte Layout, was uns jetzt 20 Jahre lang begleitet hat, gebührend zu Ende.
Nicht unter die Erde, wenn man das aufnehmen darf. Nein, wir hauen nochmal alles rein, um es klar zu sagen. Wir werden nochmal mit den ganz großen Themen das Jahr beschließen. Die großen Fragen und natürlich vielleicht auch ein bisschen positiver nach vorne gewandt. Wie wird es in Amerika weitergehen? Gibt es vielleicht eine große neue Bewegung? Man kann das ja hoffen, es gibt erste Anzeichen. Was ist in der Ökologiefrage vielleicht positiv betrachtet im Spiel und ein bisschen mehr Innenpolitik? Es wird auch die Frage sein, wie geht es eigentlich in Deutschland weiter? Hält die deutsche Demokratie, ist sie denn der Aufhalter in einem Meer von nicht Unsinn, aber doch ziemlich rechten Strömungen, die ja doch sehr unsinnig sind? Also da, wir werden nochmal alles geben im 12er-Heft, um umso stärker dann mit der Januarnummer und nochmal einen draufzusetzen, dann im neuen Layout zu kommen.
Herzlichen Dank, liebe Tessa, lieber Albrecht. Das sind interessante Ausblicke. Ich bin auch schon gespannt auf das neue Layout. Super, dass ihr wieder mitgemacht habt.
Vielen Dank, liebe Karin, war wieder toll.
Und Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein bis zum Ende. Lasst euch nicht unterkriegen, lest die Blätter, bleibt informiert und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.